Ja, ich denke, es ist wirklich wichtig. Also ich liebe diese drei Ideale, die du genannt hast. Die machen wirklich einen guten Menschen und ein gutes Konzept. Und dann im Endeffekt, denke ich, ist es auch wichtig zu sagen, was hinterlasse ich, ja? Was ist meine Legacy? Ja, was
Genau.
hinterlasse ich für die Welt? Eine gesunde Welt, eine positive Welt. Habe ich Leuten helfen können? Ja, ich finde das auch ganz wichtig, wenn ich die Chance habe, in irgendeiner Form Leuten helfen zu können, ist es meine Pflicht. Es ist egal, mit dem, was man hat, kann man helfen. Ja, es ist nicht nur Geld, sondern Taten, wenn du irgendein Talent hast und damit helfen kannst, ja, oder viele Talente hast, mit denen du helfen kannst, oder auf gewisse Dinge hinweisen kannst, wie in deinem Podcast, dann denke ich, ist es einfach unheimlich wichtig und notwendig.
Fuck the Schuld. Fröhlich ohne Reue mit Klaus Geißendörfer.
Hallo alle zusammen und willkommen zu dieser neuen Episode von Fuck the Schuld. Heute habe ich Barbara Ulmer bei mir und Barbara kommt aus Amerika und deshalb habe ich gedacht, es ist passend, ein bisschen so über ja, ultrakonservative Christen in Amerika zu reden oder Evangelikale. Ein sehr schweres Wort, schwer auszusprechen, das haben wir schon gemerkt. Und es ist die Teil der Staffel ja, Sex, Drugs und Gott. Und da geht es auch um, ja, nicht nur um Sex, sondern um Beziehungen, um Liebe, um Verzeihung, aber auch um Hass. Und ich denke, da ist einiges an Hass und negativen Beziehungen in manchen christlichen Anschauungen. Und da möchte ich heute mit Barbara drüber reden. Hallo Barbara, wie geht's dir?
Hallo, es geht mir fantastisch. Und dir, Klaus?
Sehr gut, super, super. Ja, ich würde dich noch ein bisschen kurz einführen. Also Barbara kommt aus Deutschland, aus dem Schwarzwald, lebt aber in Houston. Barbara ist eine Sprachlehrerin, macht privaten Sprach- und Kulturunterricht. Und ja, und du interessierst dich auch fürs Thema Religion, habe ich gehört, gell?
Ja, das tue ich allerdings. Deswegen fand ich deinen Podcast super interessant.
Cool. Ja, wir hatten auch schon ein kurzes Vorgespräch, wo du so ein bisschen erzählt hast, dass deine Mutter evangelische Religionslehrerin war, gell, und dass du einiges mitbekommen hast von deiner Mutter.
Ja, das stimmt ganz genau. Und mein Patenonkel ist auch ein evangelischer Pfarrer, also habe ich sehr intensiv sehr viel erfahren und gelernt.
Cool. Gibt es sonst noch was hinzuzufügen zu dir oder zu deinem, ja, zu deinem Background, was ich noch nicht erwähnt habe?
Das ist eigentlich so ein großer Teil. Ich nenne mich Afro-Europäerin, weil ich auch einen nigerianischen Vater habe. Das heißt, ich bin ein Multikulti-Mensch und das liebe ich auch sehr.
Cool. Ja, sowas finde ich auch immer total faszinierend. Ich glaube, meine Tochter ist ja auch die halb Mexikanerin, halb Deutsche, aber in New York geboren, also hat einen amerikanischen Pass.
Das ist auch super fantastisch.
So Multikulti.
Ja,
Ja.
genau.
Cool, ja. Und wie geht's dir heute? Wie war denn? Bei dir ist es ja noch morgen, gell? Du bist in Houston. Wie früh ist es bei
Ja,
dir?
genau. Bei mir ist es erst 11:30 Uhr. Ja, noch ganz
Bei mir ist
früh.
ganz früh, bei mir ist der Tag schon vorbei. Bei mir ist es 5:30 Uhr und es ist schon ganz komplett dunkel in London.
Echt? Ist schon total dunkel?
Ja,
Wow, das
total
geht aber
dunkel.
früh los.
Das stimmt. Ja,
Ja.
Gott sei Dank ist jetzt Januar, Februar, jetzt geht's bald wieder aufwärts,
Ja.
die Tage. Ja. Cool. Ich will kurz anfangen mit drei so Quickfire-Questions, einfach ein bisschen mehr, über dich zu lernen. Und die erste Frage ist, was hast du in den letzten 24 Stunden zum Thema entweder Personal Development oder Glaube gemacht?
Ah, gute Frage. Also Personal Development mache ich ständig und heimlich viele Sachen. Ich belege ständig neue Kurse. Gestern war ich in einem großen Gruppenmeeting und es war auch ganz fantastisch. Also viele interessante Leute, Business Owner, die verschiedene Ideen haben und dann ihr Geschäft vorstellen. Und danach haben die jetzt neu eine Clubhouse-Gruppe gebildet.
Okay.
Und da hat man dann natürlich spontane Gäste und das war super interessant. Ja, also teilweise waren die Diskussionen auch super kritisch und es passte sehr gut auch zum Thema Glauben, weil sie eben auch so darüber sprachen, jetzt nicht unbedingt nur religiösen Glauben, aber sie sprach auch von Religion gestern Abend, dass man sich nicht irgendwie den Schuh anziehen soll, dass da irgendwie, wenn Leute dieses oder jenes meinen, dass man zu christlich ist oder nicht christlich genug, das sollte man sich einfach nicht vorschreiben lassen. Und das fand ich super interessant, weil ich an heute gedacht habe.
Okay, ja genau, jeder hat die Freiheit, seinen eigenen Glauben zu wählen und das zu wählen, was er denkt. Ja, das soll man keinem vorschreiben.
Genau, und auch nicht beurteilen, ja, in dem Sinne.
Ja, genau, beurteilen, kritisieren, verarschen, durch den Dreck ziehen.
Ja, oder ganz solche genau, Sachen. Ja.
Okay, betest du auch manchmal zu Gott?
Ja, manche nennen es beten, ich spreche. Ja, so, es ist wie, ein Gespräch okay. mit einer anderen Person, so.
Erzähl mal ein bisschen mehr, was
ja,
du
sagst. Ja, und ich glaube irgendwie so, wenn man so Entscheidungen trifft im Leben, glaube ich, dass der Heilige Geist einen lenkt. Der Heilige Geist ist für mich aber ein Bauchgefühl und es stimmt eigentlich immer. Das ist so dieses, wenn man irgendwas plant und macht und nicht drauf hört und dann geht's immer daneben. Und ja. dann denke ich so, ich hätte drauf hören sollen, ich hatte schon ein komisches Gefühl. Und so stelle ich mir diesen Eindruck vom Heiligen Geist vor, ja. So dieses. Cool. Ja. Und das finde ich echt super interessant und es bestätigt sich immer.
Okay, ich habe heute auch eine Podcast-Episode angehört von Hossa Talk, was auch so über Evangelikalismus ging, einfach nur mich ein bisschen auf die heutige Episode vorzubereiten. Und da hatte, wie hieß der, Martin irgendwas, hab schon den Namen vergessen, hat gemeint, über das Frauen haben besseres Bauchgefühl als Männer und wenn die Ehefrauen von euch Männern ein schlechtes Bauchgefühl habt, sollt ihr drauf hören, weil die Frauen oft recht haben damit.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp. Das stimmt wirklich.
Und du meinst dann, das ist dein indirekter Heilige Geist, der dann quasi, ja, dein, wie sagt man, aus dem Bauch raus quasi.
Ja, genau, der einem so eine Vorwarnung gibt, ja, weil so religiös gesehen ist er ja auch so ein Ratgeber, finde ich. Für mich ist er ein Ratgeber und viele nennen es auch Bauchgefühl. Und ich bin echt immer wieder beeindruckt, wie wahr das ist, ja.
Cool, okay. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich bete oder zurzeit nicht so viel, aber ich habe früher sehr viel zum Heiligen Geist gebetet. Mhm. Und für mich ist es immer so, bitte hilf mir, mich zu erleuchten oder mir den richtigen Weg zu zeigen. Es ist so das Lieblingsgebet, dass ich zum Heiligen Geist bete. Lass mich deinen Weg finden und dann so ein bisschen mit Gott verbunden. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich will rausfinden, was wirklich dein Wille ist, was du für mich willst. Und nicht, was ich denke, ich will machen.
Und das macht so viel Sinn, das kann ich total gut verstehen. Weil ich denke auch, gerade in der heutigen Zeit, wo alles so unruhig geworden ist und so unsicher vor allem, nach dieser großen Gesundheitskrise und allem, so wie ich es mal nennen möchte, ist es besonders wichtig, wirklich zu wissen, was man machen soll. Und da höre ich auch viel intensiver hin, ja, so dieses, soll ich das machen? Soll ich es nicht machen? Und wenn ich ein komisches Gefühl habe, lasse ich die Finger davon.
Schön, sehr schön. Okay, dann wollen wir gleich die dritte Quickfire-Frage ist, für welche drei Dinge im Leben bist du dankbar, Barbara?
Ganz besonders für meine Gesundheit, das habe ich sehr gelernt, ja. Also ich ernähre mich auch bewusst und halte mich fit. Ich habe so ein kleines Fahrrad, was man so im Haus stehen hat, das hält mich fit. Plus gutes Essen. Da muss man auch drauf achten in Amerika. Ist es ja nicht immer so super natürlich und frisch wie in Deutschland vom Markt.
Ja.
Und für meine fantastischen zwei Kinder bin ich natürlich super, super dankbar. Die sind eigentlich immer Nummer eins. Nummer zwei nehme ich die Gesundheit besonders nach den neuesten Sachen. Und die Nummer drei ist einfach, dass ich in Freiheit leben darf und kann und beschützt bin und meinen Weg gehen kann. Ja, nicht jeder hat überhaupt diese Chance.
Das stimmt. Freiheit, schön. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Super. Okay, damit kommen wir heute jetzt zum Hauptthema. Wir reden über, ja, Amerika natürlich. Du, weil du in Amerika bist. Ich habe selber 5 Jahre in Amerika gelebt. Wir wollen so ein bisschen über das Christentum in Amerika reden. Ich glaube, ihre Gedanken von, ja, nicht nur Amerikanern, auch deutschen Sängern, wie wir vorhin schon gesagt haben, gell?
Genau.
Und dann aber auch so ein bisschen über Liebe und Verzeihung, finde ich. Also nicht nur negative, sondern, ja, wie kann man solchen Leuten verzeihen? Wie kann man sich selber verzeihen? Oder wie kann man helfen, eine positivere Nachricht in der Welt zu verbreiten? Eine Nachricht von Liebe, Verzeihung, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, das ist so. Das Thema heute.
Ja, fantastisch. Ich mag besonders, dass du auch hinzugefügt hast, dich selber zu verzeihen. Ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig. Weil wenn man das nicht kann, ist es auch schwer, anderen zu verzeihen, denke ich.
Ja, ja, hast du sehr recht. Ja, und ich glaube, das Witzige ist, weil wir haben ganz am Anfang im Vorgespräch haben wir über das Wort Evangelikalismus geredet. Und ich muss jetzt sagen, ich glaube, Barbara und ich, wir sind beide nicht so tief, sag mal, in der theologischen, liturgischen Materie drin, dass uns beide eigentlich das Wort relativ neu ist, gell, Barbara? Das Wort absolut. Evangelikalismus. Ja, ist echt witzig. Also ich glaube, so Laien wissen eigentlich gar nicht, was das ist. Und ich würde mich als totalen Laien beurteilen. Und von daher würde ich einfach mal sagen, ja, ich bin mir nicht so sicher, was das Wort gemeint war. Und das haben wir es beide vorher nachgeschaut. Also mein Verständnis oder unser Verständnis ist, evangelikal ist eine Bezeichnung für sehr, sehr konservative Christen, die manchmal Protestanten sind, manchmal andere Richtungen, aber teilweise auch ganz schön krasse Sachen sagen, so Richtung Ausländerfeindlichkeit, Kriege im Irak, speziell in Amerika, Kriege führen, vielleicht sogar Todesstrafe. Und das halt die Frage so ein bisschen, ja, so ein bisschen polarisieren, so ein bisschen herausfordern, kann man die wirklich noch Christen nennen?
Ja, und ich finde es auch ganz interessant, wenn du da mit deiner Erklärung kommst, weil wir auch Radikale eben haben und dann macht es eigentlich Sinn, ein Evangelikaler zu sein, ein radikaler Evangelist, ja? Ja, und genau. Macht dann eigentlich Sinn, der Begriff. So finde ich ihn macht dann Sinn. Viel verständlicher okay. Und logischer.
Ja. Ja, also ich habe schon mal mich ein bisschen vorbereitet auf die Episode und habe dann auch mal nachgelesen. Also es gibt wirklich solche krasse konservative Pastoren in Amerika. Der eine ist der Rick Joyner aus North oder South Carolina. Er hat letztes Jahr, wie Trump die Wahl verloren hat, hat er wirklich offen Christen zum Waffen gerufen und wollte quasi einen Bürgerkrieg anzetteln, weil die Wahl beschissen wurde und weil Trump eigentlich der echte Gewinner ist. Und das finde ich halt so krass, Barbara. Wie kann das sein, ey? Wie kannst du das erklären, jemand, der dort lebt, dass Leute so krasse Sachen machen?
Ja, das fand ich auch schon recht schockierend, vor allem, weil man doch eigentlich besonders hier in Amerika Kirche und Politik total unterscheidet. Es gibt ja nicht mal Religionsunterricht, ja, es ist total separat. Und deswegen fand ich das auch extrem, ja, dass er da so aggressiv handelt. Und man darf nicht unterschätzen, wie viel Macht so ein Pfarrer hat, gerade wenn er über einer größeren Kirche ist, ne? Wie jetzt zum Beispiel, wir haben T.D. Jakes, er hat eine wahnsinnig große Kirche in Dallas. Hier in Houston haben wir einen Pfarrer, der wirklich eine riesen Kirche hat und daher auch viele Anhänger. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und wenn man sowas macht, dann ist das schon gefährlich, finde ich.
Das stimmt. Da hat man schon verdammt viel Verantwortung. Wir reden von zig von tausend, die füllen Baseballstadien, gell?
Ja, ganz genau. Also in unserer Kirche, das war das ehemalige Basketballstadium von den Rockets hier in Houston.
Okay. Also das ist schon riesig, gell? Das sind schon, hunderte, tausende von Leuten. Wie passen rein? 50.000, 60.000?
Unglaublich viele, weil man quasi auch nicht so einen großen Platz für die Spieler braucht. Also sind da noch mehr Sitzplätze.
Stimmt, ja. Das ist schon krass. Also in Amerika ist irgendwie alles dreimal so groß wie in Europa, oder?
Ja, genau. Und dann in Houston noch mal größer, ja? Weil wir wissen alle, in Texas ist alles noch größer.
Ja.
Dafür sind wir berühmt.
Genau, ich hab Texas mal mit Freunden so ein bisschen mit Bayern verglichen, also speziell mit Leuten, die sich halt mit Deutschland, Amerika auskennen. So Texas ist ja immer so ein bisschen der Lone Star Bundesstaat, gell?
Ja, die genau. So ich sag das sagen. Auch immer. Ich lache immer, dass ich im amerikanischen Bayern lebe.
Genau. Erzähl noch mal ein bisschen mehr, was wir da beide mit meinen. Wie kann man Texas und Bayern noch weiter so vergleichen? Und ich finde, der Grund, warum ich das auch rausbringen will, ich finde, zum Beispiel Bayern ist auch relativ konservativ und radikal und fundamentalistisch kann man die Bayern nicht unbedingt beziffern. Aber ich glaube, Bayern ist ja schon ein bisschen krasser drauf wie der Rest von Deutschland, ein bisschen gemäßigter und Texas auch natürlich viel konservativer als der Rest von Amerika. Von daher finde ich das schon eigentlich ein guter Vergleich, oder?
Ja, ich denke auch, auf jeden Fall. Und es ist so, Bayern hat als einziges die CSU und in Texas haben wir ja richtige Aufkleber, die man auf den Autos sehen kann, don't mess with Texas, ja, also leg dich nicht mit uns an, weil wir machen das so, wie wir das eben machen und gerade mit Covid zum Beispiel waren da echt heiße Diskussionen und sogar Attentate wegen der Maskenpflicht, also es gab so einen kleineren Laden und er bestand darauf, dass man Masken trägt und da haben richtig welche sich beschwert hier in Texas und einen Aufstand gemacht, weil dieser Besitzer seiner eigenen Firma sagte, sie müssen Masken tragen und sie wollten die eben nicht tragen. Das fand ich schon ziemlich extrem. Das zeigt so, dieser Freiheitswille ist hier extrem ausgeprägt, ja?
Ja, okay.
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das ist gut. Das ist eine gute Art und Weise, das zu erklären. Das ist der Wille nach einfach eine extreme Freiheit. Das kann man sich gar nicht in Deutschland vorstellen, was die für einen Freiheitsdrang haben, die Texaner, gell?
Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch sehr schwierig, sie dazu zu bewegen, manche Regeln zu befolgen. Ja, also ich unterrichte ja auch Schüler von der US Air Force, also der Luftwaffe, die in Deutschland gelebt haben, als es so richtig losging. Und die waren auch sehr beeindruckt, wie folgsam die Deutschen zum Beispiel waren und alle Regeln befolgt haben. Ja, wenn es hieß, keine Kinder auf die Spielplätze, waren keine Kinder auf den Spielplätzen. Wenn es hieß, nicht mehr Kinder als die eigenen im eigenen Garten, dann wurde das auch befolgt. Und ich glaube, das kann man hier nicht so einfach hinkriegen, weil die Leute sagen, du bist nicht mein Boss, ja, ist egal. Ja, du bist vielleicht Präsident, aber ich bin trotzdem ich und ich bin frei geboren. Ne?
Verstehe. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das kann man von Bayern vielleicht nicht so ganz behaupten, aber ich meine, ich habe ja auch jahrelang in Amerika gelebt und es ist allgemein in Amerika viel mehr dieses Freiheitsgefühl als in Europa, als in Deutschland. Und ja, das sind dann die Nachteile davon, dass die Leute sich einfach nicht so gut an Regeln halten.
Ja, nicht wollen auch, ne? Aber man sagt ja auch, das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, was sehr schön ist, aber auch natürlich dann der großen Freiheiten, weil sie haben sich frei gekämpft, ja? Wurde nicht ohne Grund der Tee ins Wasser geworfen, ja, damals.
Genau. Aber was ich an Amerika eigentlich auch so cool finde, ist die, wie sagt man da, die Attitude, wie sagt man, die Einstellung dazu, Firmen zu gründen und es ist okay quasi, eine Fehlgründung zu haben, also zu eine Pleite zu machen quasi. Es ist wirklich so, hey, kein Problem. Und in Deutschland ist es schon eher so ein Stigma da. Oh, du probierst, das ist doch voll gefährlich. Was ist, wenn es nicht klappt und so? Das ist schon irgendwie ein ganz anderes, so ein Entrepreneurial Mindset, so ein, wie sagt man auf Deutsch, so ein Business Mindset, das fehlt, finde ich, einfach in Deutschland.
Ja, das liebe ich also auch total. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich mich in dem Maße wieder unterordnen könnte, weil ich eigentlich auch ein Freigeist bin und das gefällt mir schon unheimlich gut. Und da ich hier jetzt schon sehr lange lebe, über 10 Jahre, denke ich schon, dass das schwierig für mich wäre, weil in Amerika kann man wirklich alles ausprobieren und ich denke, wenn man ehrlich ist, haben viele Menschen auch viele Talente. Ja, du hast deinen einen Beruf, jetzt machst du aber auch den Podcast. Ich mache auch verschiedene Sachen und ich finde es auch super spannend und man lernt auch viel davon. Und die erfolgreichsten Amerikaner waren pleite, und sagen das auch, ne? Ja, also das erste Mal ging es schief, das zweite auch und jetzt bin ich aber Herr so und so und alle kennen mich und ich bin sehr erfolgreich und der Raum wird einem hier gegeben. Und das schätze ich wirklich sehr.
Findest du, dass Amerikaner allgemein einfach höhere Akzeptanz zeigen als Deutsche?
Ich denke schon. Ich sage immer, in Deutschland ist man seine Ausbildung, was man studiert hat, ist man eigentlich fürs Leben, Und das finde ich eigentlich schrecklich. Wir haben ein großartiges Bildungswesen und ich bin auch dankbar dafür, aber man ist doch dann auch so begrenzt darauf, das bist du und sonst gar nichts. Ja, alles andere brauchst du gar nicht erst angucken. Wie kommst du überhaupt auf die Idee jetzt zu sagen, morgen bist du Maler, Also Künstler, Und das ist dein Beruf. Da würden alle Deutschen den Kopf schütteln und keiner würde dein Bild kaufen, weil sie sagen würden, nee, du bist aber kein Maler, Du bist nicht etabliert als sowas. Du hast die Ausbildung nicht gemacht, das geht gar nicht.
Also ich finde auch, dass Amerikaner da eine höhere Akzeptanz einfach an den Tag legen als Deutsche. Manchmal bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das nur gespielt ist, ob es nur so ein bisschen oberflächlich ist oder ob sich dann hinter vorgehaltener Hand denken sich dann, na, der Typ schafft ja eh nie oder was für eine schwachsinnige Idee. Aber so finde ich allgemein sind die Amerikaner schon sehr ja, offen für neue Ideen, sehr begeisterungsfähig. So, ja, coole Idee, probier's doch aus, cool, neues Startup machen. Finde ich voll super. Und in Deutschland eher so, ja, wirklich? Willst du das wirklich machen? Ja. Ist ein bisschen zu gefährlich und Versicherungen abgeschlossen.
Genau, das ist, was ich auch gleich dachte. Man denkt dann sofort an Versicherungen. Hast du dich auch total abgesichert, mit jedem gesprochen? Denkst du auch an deine Rente, ja?
Genau.
Die Zukunft kommt mit großen Schritten, das denke ich auch. Aber ich habe jetzt wirklich ein paar fantastische internationale Gruppen von Selbstständigen gefunden hier in Amerika. Eine Gruppe ist in Australien, zwei cool. Gruppen kommen aus Irland und ich muss sagen, das ist echt fantastisch. Zum Beispiel die eine irische Gruppe kombiniert auch Treffen mit der australischen Gruppe und man kann dann wirklich so verschiedene Wege sehen und alle sind wirklich sehr liberal und unterstützen einander sehr und ich liebe das und das ist wirklich fantastisch und ich glaube, das ist der Grund, warum dann auch aus Europa, ja, und aus Australien eben die Leute hierher den Weg finden, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und da wir jetzt alle online sind, kann jeder jeden treffen zu jeder Zeit, ne? Und kann, wie wir sagen, digitalen Kaffee trinken vor 24 Stunden am Tag, ja. Die Welt ist offen, überall ist einer wach, ja. Man kann wirklich um 3 Uhr nicht schlafen und jemanden treffen, ja.
Genau.
Mir ist total langweilig. Ich weiß, du bist wach, bei dir ist erst 10 Uhr morgens. Okay, lass uns plaudern. Das ist doch super, ne?
Genau, ja. Yeah. Ja, und das andere, was mich Leute dann auch fragen, nochmal zur Versicherung zurück, ist ja, warum brauchen die Deutschen so viel Versicherung? Und warum haben die Deutschen so viel Versicherungsprodukte? Also meine Ex-Frau, die arbeitet auch im Versicherungsbereich. Und ja, früher sind wir halt öfters mal mit Arbeitskollegen weggegangen. Und da war das einfach ein Gesprächsthema, sagen wir mal so, in dieser Branche. Und es wissen natürlich Leute in Europa, die tauschen sich dann schon untereinander aus und die verstehen auch, wie verschiedene Märkte einfach verschiedene Sicherheitsansprüche haben. Und da finde ich einfach, dass Deutschen sehr, sehr hohes Anspruch für Sicherheit haben im Vergleich zu Amerikanern oder im Vergleich zu England jetzt auch in meinem Fall.
Ja, das finde ich auch super interessant. Aber auf der anderen Seite ist man in Amerika auch oft viel gefährdeter, in Sachen Anklagen, ja, also ich glaube, fast alle haben die Geschichte gehört von der Dame, die bei McDonald's war und sich am heißen Kaffee verbrannt hat und McDonald's musste unheimlich viel Geld zahlen, ja, das kann man sich dann wiederum in Europa nicht so vorstellen und das ist dann wieder beunruhigend, auch wenn man sein eigenes Geschäft hat, ja.
Das stimmt.
Da kommt dann der deutsche Hintergrund mit der Versicherung und hat eine ganz andere Bedeutung, ja, weil wirklich jeder jeden veranklagen kann, wegen jeder Kleinigkeit, weil man die Freiheit hat, das zu tun.
Das habe ich leider, oder ich nicht, aber meine Mutter hat es an der eigenen Haut miterleben müssen.
Oh nein.
Wie wir in Amerika gewohnt haben, hat sie, was sie spazieren, mit meiner Tochter, hat sie in New York, in Queens, über die Straße geschoben. Dann hat ein Autofahrer ein Stoppschild übersehen, ist über die Kreuzung gerast, hat Stoppschild übersehen, hat sie übersehen. Meine Mutter konnte den Kinderwagen gerade noch so wegstoßen, aber das Auto ist ihr voll über die Beine gefahren.
Oh Gott.
Und seitdem ist sie ins Krankenhaus eingeliefert worden, war ohnmächtig. War furchtbar. Ich war in L.A. zu der Zeit auf einem Business-Trip. Also es war wirklich, wirklich schlimm für sie. Ja. Und wir haben natürlich mit dem Anwalt geredet und über eine Klage geredet. Und der hat gemeint, es ist ganz einfach. Der Mann hat eine Versicherung. Die Versicherung hat, ich weiß es gar nicht, 50.000, 80.000 Deckungssumme. Und diese Summe bekommt sie sehr leicht, wobei der Großteil dafür Anwaltskosten und Krankenhauskosten drauf ging. Oder nicht ein Großteil, aber ein sehr großer Teil. Und so viel blieb am Schluss auch wirklich nicht übrig. Und ja, wir haben einen Background-Check gemacht. Der Typ hat ein Haus über, keine Ahnung, $450.000 und hat einen Kredit über $400.000 und auf seiner Bank hat er $5.000 noch. Wegen diesen $55.000, die er hat, wäre es sinnlos, ihn zu verklagen, weil die Anwaltskosten sind so hoch und es wird kein Gericht, wird ihm mehr als ein Minimum wegnehmen, weil das einfach seine Lebensgrundlage ist. Das heißt, in Amerika musst du eigentlich auch nur Angst haben, so richtig verklagt zu werden, wenn du richtig viel Geld hast. Wenn du ein armer Schlucker bist, verklagt dich auch keiner.
Ja, das macht auch wiederum Sinn, ne? Weil wirklich nichts zu holen ist. Selbst der beste Anwalt kann da nichts machen. Mein Vater hat immer gesagt, fass mal einem nackten Mann in die Tasche. Ja?
Genau, so ist auch mein Deutsch. Ganz genau, da gibt es nichts zu holen.
Das ist unterschiedlich, aber McDonald's. Wenn man so reich ist wie McDonald's, ja.
Genau, wollte ich auch gerade sagen.
Das ist ein super Beweis dann, ne? Der kann, und ich meine, jeder weiß, dass Kaffee heiß ist, ja.
Ja.
Also, ich war wirklich beeindruckt von dieser Klage, weil ich so dachte, unglaublich, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, ja.
Genau. Ich würde gerne nochmal zu dem Punkt zurückkommen, dass Deutsche oder wir Deutsche, wir sind ja beide Deutsche,
ja,
dass wir so, so sicherheitsbezogen sind, dass wir so Versicherungen so lieben. Das würde ich gerne ein bisschen beleuchten für ein paar Minuten, Barbara. Und auch so in dem Gesichtspunkt, wie kann man denn vielleicht anderen Leuten, jetzt wenn es jemand ein Deutscher anhört, der denkt sich, was reden die da für einen Quatsch? Aber was ich halt, glaube ich, von Barbara und mir sehe, dass wir beide jetzt irgendwie, sagen wir mal, 10, 15 Jahre plus im Ausland wohnen und dass man einfach andere Gewohnheiten kennenlernt, andere Sachen sieht und dass ich schon irgendwie, ja, finde ich manchmal ein bisschen nervt, dass Deutsche so negativ sind, wenn ich mit denen zusammen bin oder auch so risikoarm. Und ich glaube, es wird Deutschland als Land einfach helfen, wenn Leute ein bisschen risikobewusster werden, eher was Neues ausprobieren. So zum Thema Innovation und Technologie ist ja Deutschland so dermaßen hinten dran, wenn man irgendwie um Startups geht, Firmen neu gründen. Ist ja Deutschland totale tote Hose, so wie ich das so sehe.
Ja, das war ja auch totales Drama in Deutschland. Also alle meine Expat-Freunde waren ja super genervt, die aus Amerika kamen, weil hier alles schon so digital war, bevor hier diese Online-Schulen begannen. Und Deutschland hat es überhaupt nicht gebacken gekriegt, zum Beispiel, ne? Und das ist ein gutes Beispiel dafür, ne? Wenn man mit der Technologie hinten dran ist, so wie sie das alles online gekriegt haben, den Unterricht. Also die Eltern waren super genervt und sehr unglücklich.
Genau.
In Deutschland. So, ja.
Ich glaube, was könnten du und ich jeweils vielleicht so ein paar Zuhörern mitteilen, jetzt nicht im arroganten Sinne, sondern einfach, ja, ich würde mir wünschen, dass Deutsche ein bisschen mehr, ich sag mal, Risiko wiedergeben, Risiko eingehen. Abenteuerlustig.
Oder risikofreudiger.
Risikofreudiger, ohne es jetzt irgendwie auch negativ zu sagen, sondern einfach, ich glaube, abenteuerlustig finde ich ein schönes Wort,
ja.
Barbara, das gefällt mir. Ja.
Ja, ich denke auch.
Ich will schon mit dem Podcast so ein bisschen eine positive Nachricht hervorheben. Und ich glaube, die positive Nachricht ist, wenn du vielleicht Zuhörer bist, ein bisschen jünger bist oder auch wenn du älter bist, vielleicht doch mal ein halbes Jahr ins Ausland gehen. Das muss auch nicht Deutschland sein. Ich finde, Spanien ist zum Beispiel auch sehr, ja, sehr Abenteuer vielleicht nicht, aber lebensfroh, ganz, ganz heiter, lebensfroh. Einfach mal aus Deutschland wegzugehen, vielleicht nicht unbedingt nach Mallorca.
Das ist auch schon deutsch inzwischen, ne?
Genau, sondern richtig nach Spanien oder Italien, Amerika, also egal wohin, muss ja nicht Amerika sein. Mexiko ist natürlich auch ganz cool.
Das ist eine tolle
Idee. Einfach mal
eine
andere Kultur kennenlernen, andere, wie sagt man da, Eigenschaften, Charakterzüge, andere Mentalität, das ist das Wort, nach der ich suche.
Ja, und Blickwinkel auch, ja? Man hat andere Blickwinkel auf die Welt. Das denke ich auch. Aber ich muss auch sagen, ich bin wirklich glücklich und stolz auf meine deutsche Ausbildung. Ja, also ich habe 10 Jahre in Deutschland studiert. Ich habe 3 Masters in Deutsch, Englisch und Französisch. Und das Fundament ist unglaublich und gibt mir hier sehr viele Möglichkeiten, ja, kreativ zu sein und mit anderen Firmen zusammenzuarbeiten. Ja, und also das weiß ich schon zu schätzen. Und als ich dann nach Amerika kam, als Austauschlehrerin habe ich da noch mehr so innovative Sachen gefunden. Also ich finde, irgendwie so ein positiver Austausch wäre auch gar nicht schlecht, weil ich finde, dass ich das Beste von beiden Welten so erlebt habe. Ja, also ich bin jetzt innovativer, aber ich habe auch ein sehr gutes deutsches Fundament in meiner Ausbildung. Das weiß ich auch zu schätzen.
Ja, das ist echt bei mir das alle gleich, wenn ich ehrlich bin. Ich habe in Deutschland, ich habe 2 Jahre in Deutschland studiert, habe quasi so mein Vordiplom in BWL, VWL, das war ein allgemeines Studium, war ein bisschen Informatik dabei, Recht gemacht, sehr akademisch, VWL war auch sehr mathematikbezogen. Ich fand es ehrlich gesagt ziemlich langweilig, wenn ich ehrlich bin, aber es war einfach ein gutes Grundgerüst und im Gymnasium Latein gelernt, sehr solide Grundausbildung. Mhm. Dann habe ich mein MBA gemacht in Amerika und es war halt total so Marketing, Presentation, Strategy. Und da war halt irgendwie nicht viel akademisch, halt so ein bisschen mal. Ich glaube, wir haben nicht mal eine Masterarbeit schreiben müssen, Diplomarbeit, sowas gab es gar nicht. Haben halt irgendwie so ein praktisches Projekt gemacht bei einer Krankenhauskette. Ja. Und dann am Schluss so einen fünfseitigen Bericht geschrieben, den wahrscheinlich eh keiner gelesen hat. Und ja, fand es eigentlich schon cool, diese duale Ausbildung gehabt zu haben, beides, wie du gemeint hast, das akademische, das Grundwissen und dann auch das praktische Innovation, Presentation, ich glaube so Selbstvermarktung sind ja, die Amis schon verdammt gut.
Unglaublich gut, das finde ich auch. Also, ja, das ist doch so, wie sagt man, wenn man einem Mann, der in der Wüste lebt, Sand verkaufen kann, ja?
Genau.
Und so beeindruckend, also wirklich, also. Und sie haben auch keine Selbstzweifel. Es ist überhaupt nicht so dieses, das habe ich nicht studiert, das kann ich nicht. Das habe ich nicht studiert, na und, ja? Das kann ich trotzdem, ja? Und dieses Selbstbewusstsein finde ich schon bewundernswert, ja?
Also. Ja, das würde ich auch, wenn ich irgendwie vielen Deutschen, glaube ich, wünschen, dass sich der Austausch, wie du vorhin gemeint hast, dass man sich Selbstbewusstsein auch, muss irgendwie ein Diplom und 10 Jahre irgendwas studieren, um damit gut zu sein. Man kann sich einfach ja selber fortbilden, gell? Selbstfortbildung ist in Amerika viel größer als in Deutschland, würde ich sagen.
Ja, das denke ich auch. Das ist fantastisch, dass wir das auch beide erlebt haben. Also können wir auch wirklich sagen, was so die Vorteile sind, ne? Genau. Und ich denke auch, man kann nie zu viel lernen. Das mochte ich auch sehr an deiner Aussage mit dem Ausland. Man lernt so viel davon. Also ich bin schon im Studium, war ich in Oxford und habe unterrichtet. Ich habe in Paris studiert. Und ich denke, man kann eine andere Kultur nie im Buch so kennenlernen wie in der Wirklichkeit. Ne? Wie du sagst, du hast in Amerika gelebt, du lebst jetzt in England. Das kann man nicht erklären. Ja, du könntest jetzt kein Buch aufmachen und deiner Tochter vorlesen, was sie lebt. Ja.
Ja. Das muss man einfach erleben, genau. Ja. Und ich finde, das kommt dann auch wieder so ein bisschen den Bogen zurückzuspannen zwischen zu Glaube, Gott und Jesus. Mhm. Ich finde, das ist einfach, was auch einen guten Christ ausmacht im weiteren Sinne, wenn man, ja, das machen wir bauen Brücken, gell? Wir sind Brückenbauer. Ja,
ich denke schon, weil ich sage auch immer eigentlich, Jesus war der größte Revolutionär aller Zeiten, ja? Ich meine, und ich mag das auch, wenn man so an die Szene denkt, in der Kirche, als er da im Vorhof ist und das ganze Zeug umschmeißt, ja, das war nicht nur so ein zurückhaltender, schüchterner Typ, sondern er hatte eine Meinung und er war auch wirklich, ne, also aktiv und hat gesagt, das ist also nicht akzeptabel, ja, und das mochte ich auch sehr, oder dass er sagt, ja, wer unschuldig ist, werfe den ersten Stein. Ich meine, das sind so Sachen, mit denen ich wirklich lebe und die ich auch wirklich wichtig finde, weil es macht einen besseren Menschen, ja? So das erstmal so reflektieren, bevor man so laut schreit, ja? Ja. Und ich denke, das hilft auch sehr, ja? Und Deutschland ist ja ein sehr christliches Land, also traditionell war es ja wirklich katholisch-evangelisch, jetzt ist es moderner und hat mehr Religionen unter einem Dach, will ich mal sagen. Aber die Grundidee ist, und die Grundidee fast aller Religionen meiner Ansicht nach ist wirklich positiv. Es gibt eigentlich keine Religion, die wirklich sagt, ja, sei furchtbar. Ja, lüge, stehle, sei gemein zu deinen Nachbarn oder so. Ja, also, ja. Weil wer würde da einsteigen? Ja, das ist wie so ein Club oder so. Wie, ich soll furchtbar sein? Nee, in den Club muss ich nicht, ne?
Also, ja, und das finde ich auch wichtig. Sehr schön gesagt. Ich glaube, genau jede Religion hat eine positive Grundhaltung, aber dann wird sie manchmal von extremen, ultrakonservativen missbraucht, wie die katholische Kirche das viele Jahrhunderte gemacht hat, die Kreuzzüge, wo wir im Namen von Gott nach Jerusalem gegangen sind, im Mittleren Osten und Tausende von Leuten umgebracht haben, gell? Zwangsmissionierungen. Das war alles im Namen Gottes, im Namen der Kirche, aber es sind einfach ein paar Leute, die die Kirche und die Religion dann einfach total missbraucht haben für ihre eigene Gewinnsucht.
Ja, genau. Und man kann sich auch vorstellen, ich denke auch so zurückgeschichtlich an den Feudalismus, wie sehr die Leute, die nicht gebildet waren, ja, also weil sie gar nicht die Chance hatten, nicht, dass sie nicht vielleicht das gerne gewollt hätten, ja, sondern da die Mehrheit 90% eigentlich für 20% gearbeitet hat, ne, 10% Adel und 10% Kirche. Und die wurden ja total auseinandergenommen, ja. Also, und das ist auch etwas, was man so reflektiert, ja. Dass es eigentlich ein gutes Buch mit guten Ideen ist, aber dann die Interpretation, wie du sagtest, kann wirklich nach hinten losgehen, der Schuss, ne? Wenn man es also falsch macht und dann die Leute darauf reduziert, naja, in diesem Leben wird es vielleicht nichts, aber dann im Himmel wird alles besser. Deswegen zahl mal das extra Geld und das extra Geld, ne, an die Kirche. Und also es ist wirklich interessant, finde ich.
Ich sehe das aber auch so ein bisschen, dass es einfach eine Reflexion ihrer Zeit ist, dass man quasi, ja, sagen wir mal, im 16., 17. Jahrhundert war es einfach noch ganz schön brutal, vielleicht weniger brutal als vorher im Mittelalter, im 13. und 14. Jahrhundert, aber die Leute waren einfach, es war einfach eine brutale Zeit, wo man mal locker jemanden umgebracht hat, wobei das heute ja gar nicht mehr der Fall ist. Und in dieser Zeit war halt auch die Religion viel brutaler, Gewalt und so war an der Tagesordnung und Gewalt innerhalb der Religion war ich auch noch an der Tagesordnung.
Ja, das ist erstaunlich, ne? Wenn man, deswegen finde ich Geschichte auch so unheimlich wichtig und interessant, weil man so viel davon lernt, ja. Und deswegen ist mir auch so wichtig, sie nie zu vergessen, sie aktiv zu halten, ja. Also nicht als Schuldzuweisung, sondern was habe ich davon gelernt? Was haben wir davon gelernt? Was können wir besser machen, ja?
Ja. Also eine Sache, die wir beide gelernt haben, ist Austausch, was du vorhin schon so schön gesagt hast. Mehr ins Ausland gehen und
genau. Sich mehr vermischen. Ja, genau. Ja,
weil das ist so ein Beispiel, was ich zum Beispiel auch finde, dass wir auf jeden Fall eine europäische Armee bräuchten. Weil heutzutage tun Frankreich Deutschland eh nicht mehr angreifen. Ja. Von daher können wir auch gleich eine Armee zusammen haben, weil das nicht viel günstiger, viel besser für die Umwelt, diese ganzen Ersparnisse kommt noch alles in was Sinnvolles investiert, in Bildung, Umweltschutz, Zukunftstechnologien und nicht irgendwie 300.000 Generäle in ganz Europa haben. Das kann man auch zusammen irgendwie rationalisieren, zusammenfassen.
Das finde ich eine super interessante Idee. Das wäre dann auch super international, ja, und jeder kann ein bisschen vom anderen noch mehr lernen, weil der Austausch intensiver ist. Das finde ich total toll. Das ist eine fantastische Idee.
Ja, und es gibt auch schon Gespräche darüber, was jetzt schon konkrete Pläne oder auch Einführung gibt, ist ein europäischer Grenzschutz, dass man quasi sagt, Europa, wir müssen die Grenzen zentral schützen, also von einer Stelle. Mhm. Es gibt jetzt schon europäischen Grenzschutz, der zum Beispiel große Probleme, die es in Italien gibt, in Griechenland mit den Flüchtlingen, in Osteuropa an den Grenzen, dass so ein europäischer Grenzschutz sich das mit anschaut.
Ja, das ist eine fantastische Idee, das ist eine echt gute Überlegung, das finde ich auch auf jeden Fall. Ja.
Und nochmal zurück, was ich vorhin gemeint habe, dass Religion so ein bisschen einfach an der Zeit, mit der Zeit abhängt. Und ich glaube, dass einfach in Amerika Leute teilweise noch so konservativ sind und so hinterbacken, so im Süden speziell. Der Grund, warum die so extrem sind, weil sie einfach, meiner Meinung nach, sind das Dinosaurier, die ein Gehirn von 500 Jahren haben. Also Leute, die quasi von ihrer Einstellung, von ihrem Mindset vor 100 Jahren gelebt haben. Solche Sachen, wie jetzt dieser Typ gesagt hat, der Rick Joyner, Bürgerkrieg aufrufen, Waffen. Irgendwie tun mir solche Leute einfach nur leid, wenn ich ehrlich bin. Wirklich, wir sind im 21. Jahrhundert und du erzählst so einen Schwachsinn. Da denke ich mir echt so, ja, Verzeihung, Vergebung, ich verzeihe dir, es tut mir einfach leid, es so zu hören, wie man so einen, wie heißt das in Psychologie, eine kognitive Dissonanz haben kann und die Realität so überhaupt nicht sehen kann. Das finde ich einfach unglaublich, ey.
Ja, es ist beunruhigend aber auch, ne, dass jemand so zu so extremen Mitteln greift, denke ich. Also ich empfinde das auch als sehr beunruhigend, weil, wie wir ja auch oft sagen, es heißt Christentum, da gibt es dann auch oft die Aufkleber hier in Amerika, ne, keep Christ in Christmas, aber da ist was Wahres dran, ja, also.
Sag's nochmal bitte.
Keep Christ in Christmas.
Keep Christ in Christmas, nicht so kommerziell machen, das Weihnachten, sondern, also, ich übersetze es nochmal, Jesus in Weihnachten quasi drinnen lassen.
Ja, aber es ist, und es ist ja aber auch im deutschen und im englischen Namen wirklich drin. Ja, Christ. Ja. Wenn ich sage, ich bin ein Christ, heißt es doch, dass ich mich christlich verhalten sollte. Und das bedeutet ja in diesem Sinne Jesus Christus. Und wir haben ihn ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Und ich denke, Leute, die das machen, sind eigentlich gute Menschen, ja, sollten gute Menschen sein, wenn sie das, dieses Vorbild reflektieren, ja, und wirklich, ja, so leben. Und ich denke, das ist eine gute Lebensart wirklich, ja, wenn man so sagt, ja, ich will andere nicht so leicht aburteilen. Die 10 Gebote sind immer noch zeitlos gute Gebote eigentlich, ja, was man denn eben nicht so machen sollte. Und ich denke generell, ja, wenn man einfach sagt, sei offen für alles, schau dir alle Lebensformen und Arten an und beginn zumindest vorsichtig und positiv, ja. Also es ist so ein bisschen wie im Unterricht, dass viele Lehrer das auch so machen, wenn du bei mir ins Klassenzimmer kommst, hast du erstmal eine 1. Du kannst sie behalten, wenn du fleißig bist, und verlieren, wenn du nicht fleißig bist. Das ist viel motivierender als so, ja, ich bin Frau Ulmer und ich bin super streng und ich will gleich mal wissen, was ihr im letzten Jahr gelernt habt, ob ihr alles schon vergessen habt in den Ferien und allen 6 gebe, ne, zur Begrüßung. Dann habe ich keine sehr motivierte Schülerschaft, richtig? Und ich denke, das sollte auch die Lebensform sein, ne? Also erstmal habe ich nur positive Erwartungen an dich. Du kannst mich enttäuschen, dann ziehe ich natürlich die Konsequenzen, aber gleich so negativ rauszugehen, finde ich, ist kein guter Plan.
Genau. Ja, das ist, glaube ich, das Letzte, was jetzt zu einer evangelikalen Sache ist. Ich finde es schöner, wenn jemand sich überhaupt nicht zu Christus bekennt und irgendwie so gar nichts mit Gott am Hut hat, aber dafür wirklich sehr christlich lebt. Nächstenliebe. Und für mich ist immer, ich habe so drei Regeln. Mhm. Liebe dich selbst. Liebe dich selbst bedeutet Sport machen, sich gesund ernähren, nicht so viel negative Gedanken haben, also mental gesund sein, als auch körperlich gesund sein. Das heißt, mental heißt Gedanken. Das zweite ist, liebe deine Umwelt, also Umweltschutz, was heißt Mülltrennung, keine Ahnung, nicht so viel in Urlaub fliegen, weniger Fleisch essen, weil mittlerweile, glaube ich, weiß jeder, dass Rindfleisch einfach so krass schlecht für die Umwelt ist. Irgendwie Rindfleisch hat so 30 mal so viel Stickstoffausstoß wie die gleiche Nahrung als veganes, vegetarisches Essen. Das ist so das Zweite, deine Umwelt zu lieben, und das Dritte ist einfach deinen Mitmenschen zu lieben. Nächstenliebe, ja, teilen, spenden, was auch immer, einfach ein netter, positiver Mensch sein im Alltag. Wenn man diese 3 Grundregeln beachtet, ist man, finde ich, schon so ein genialer Christ, viel besser als jeder irgendwelche ultrakonservative Christ, der behauptet, Christ zu sein, in Irak geht, Kriege führt, einen Todesstuhl hat und zum Bürgerkrieg aufruft.
Ja, ich denke, es ist wirklich wichtig. Also ich liebe diese 3 Ideale, die du genannt hast. Die machen wirklich einen guten Menschen und ein gutes Konzept. Und dann im Endeffekt, denke ich, ist es auch wichtig zu sagen, was hinterlasse ich, ja? Was ist meine Legacy, ja? Was hinterlasse ich für die Welt? Eine gesunde Welt, eine positive Welt. Habe ich Leuten helfen können? Ja, ich finde das auch ganz wichtig. Wenn ich die Chance habe, in irgendeiner Form Leuten helfen zu können, ist es meine Pflicht. Es ist egal. Mit dem, was man hat, kann man helfen. Ja, es ist nicht nur Geld, sondern Taten, wenn du irgendein Talent hast und damit helfen kannst. Ja, oder viele Talente hast, mit denen du helfen kannst, oder auf gewisse Dinge hinweisen kannst, wie in deinem Podcast, dann denke ich, ist es einfach unheimlich wichtig und notwendig.
Ja, das hast du sehr schön gesagt, Barbara. Du kannst deine Talente benutzen, um Leuten zu helfen. Und ja, für mich ist es der Podcast, für andere Leute ist es natürlich andere Dinge. Aber es geht einfach darum, wie to leave the world a better place. Wenn man stirbt, wie sagt man da?
Die Welt besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat, ist die Idee, oder?
Genau, sehr schön.
Ja, ich denke, das ist toll. Und ich meine, deine Kinder sehen, was du tust, ja? Also ich denke, das ist auch wichtig, ja? Wenn man einfach ein fieser Typ ist und zu allen nicht sehr christlich und höflich und tolerant ist, dann ist es halt auch ein schlechtes Vorbild, und dann erzieht man quasi schon eine neue Generation von nicht attraktiven Menschen, ja?
Genau.
Und attraktiv ist ideell und nicht äußerlich.
Ja, und was wir, das kommt auch so ein bisschen mit Jesus, was wir im Vorgespräch gesagt haben. Jesus war der den Zacharias, den Steuereintreiber, mit dem Zeit verbracht hat. Also Jesus ist gern auf die, ja, wie sagt man, Verbrecher, mit den Leuten, mit denen keiner was zu tun haben wollte, ist er drauf zugegangen. Und wenn man das irgendwie in sein tägliches Leben mit einbauen kann, das ist so irgendwie die Krönung der Dinge, finde ich, wenn man das schaffen könnte.
Ja, und man schafft damit wirklich eine bessere Welt, ja? Also.
Genau.
Weil man sich auch einfach hinsetzt, das liebe ich auch an deinem Podcast, und so Ideen austauscht. Also so, was wir im Englischen sagen, Food for Thought, das ist unheimlich wichtig, ja, dass man immer wieder auch so Anregungen bekommt, wie eben hier, wenn man die Chance hat, Gast bei dir zu sein oder deinen Podcast zu hören, ja, und das mag ich wirklich gerne. Und ich denke, es ist auch besonders schön, dass du eigentlich so einen christlichen Podcast hast, weil das oft auch so gerade in Deutschland nicht sehr hip ist. Ja, ich so oft sagt man doch so, das ist für alte Leute und Babys, sonst ist keiner in der Kirche in Deutschland, ja? Und irgendwo trägst du dann quasi die Kirche hinaus in die Welt und modernisierst sie, ja? Weil du auch sagtest, die Kirche sollte sich mit der Zeit verändern, und das weiß ich sehr zu schätzen.
Danke, Barbara, vielen Dank. Ja, das ist echt traurig. Wenn ich viel mit meinen Freunden rede, die ja so in meinem Alter sind, vielleicht ein bisschen jünger, 37, 38, 39, 40, so in dem Alter würde ich sagen, eigentlich die wenigsten haben irgendwas mit Glauben zu tun. Die sind dann, wirklich ein Freund hat von mir gesagt, finde ich echt cool, was du magst, unterstütze ich voll. Ich habe nur nichts mit dem Thema im Hut. Das ist so weit von mir entfernt, das ist echt, war ich schon überrascht, muss ich sagen.
Ja, das finde ich auch wirklich traurig und bedauerlich, weil wie gesagt, wenn man von den Grundideen ausgeht, ist es echt eine positive Art zu leben, eine sehr positive, gerade wie du sagst, ja, kümmere dich um dich selbst, kümmere dich um die Menschen um dich herum und um deine Umwelt. Wenn das alle machen würden, könnten wir alle nur davon profitieren, ja. Es ist einfach positiv, nur positiv. Es hat wirklich nichts Negatives an sich, wenn man es nicht missbraucht, wie wir auch schon angesprochen haben.
Genau, ja. Ja, ich finde auch das, was ich glaube ich in meinem letzten Podcast so ein bisschen erwähnt hat, Glaube und Persönlichkeitsentwicklung hat viel miteinander zu tun, so der moderne Glaube. Wenn man an sich arbeitet, wenn man zuversichtlicher wird, wenn man bewusster wird, wenn man an seinen Ängsten arbeitet, dass man, finde ich, auch Gott näher kommt, weil man einfach ein besserer Mensch dadurch wird. Und wie ich das vorhin gemeint habe, das gehört so zum Thema Selbstliebe dazu. Man liebt sich selber, wird bewusst ein besserer Mensch und kommt dadurch Jesus näher.
Ja, das finde ich auch fantastisch. Und das ist auch wieder so deutlich ja ausgeprägt in Amerika. Ja, in Amerika ist es ein gutes Zeichen, Schwächen zu benennen und an ihnen zu arbeiten, während das in Deutschland auch ein bisschen kritischer gesehen wird. Ja, und das mag ich auch gerne hier, dass es gehört eigentlich zum guten Ton an, sich zu arbeiten, ja, hier. Ja. Also, was alle so machen, Kurse, um sich fortzubilden, um bessere Menschen zu werden, wie du so schön gesagt hast. Und das finde ich ganz toll, ja. Das sollten wir alle machen, egal wo wir sind, weil ja, weil wir können alle nur voneinander lernen, ja, und wir können nur besser davon werden.
Genau, ja. Cool. Ja, also was... Das würde ich schon gerne irgendwie mit dem Podcast schaffen, Leute, die jetzt nicht so an Glauben zu, die gläubig sind, einfach zu sagen, es geht nicht unbedingt davon, ich bin ja auch kein Internet-Preacher, dass ich über Gott dauernd predige, aber einfach solche Wörter wie, ja, Liebe, Vergebung, Verzeihung, dass man einfach sagt, ja, ich verzeihe auch jemanden, der wie jetzt so ein evangelikaler, krasser Typ ist, ob das egal, ob es jetzt in Deutschland ist oder ein AfD-Mitarbeiter, jemand bei der AfD ist und gegen Ausländer wettet. Vielleicht hatte er einfach eine ganz schlimme Kindheit. Er, der Evangelikaler in Texas, vielleicht wurde er von seinem Vater missbraucht. Die Mutter war Alkoholikerin. Er wurde so gebrainwashed, Gehirnwäsche bekommen von seinen Eltern und seinen Klassenkameraden, dass alle Ausländer schlecht sind und dass Jesus dann eigentlich der Retter ist. Und dass er einfach gar nicht anders konnte, als das zu lernen, dass er wirklich so in so einer, wie sagt man da, in so einer Höhle so gefangen steckt, so einer geistigen Höhle, und da einfach selber auch nicht rauskommt. Und das ist fast schon so wie eine Krankheit ist. Der ist einfach krank und schafft es nicht, rauszukommen. Und ohne externe Hilfe schafft es nicht. Und da versuche ich auch so ein bisschen zu sagen, hey, ich verzeihe ihm, ich vergebe ihm, und ich versuche trotzdem auch Nächstenliebe jemanden gegenüber wie so jemanden zu zeigen, weil einfach die äußeren Umstände dazu beigetragen haben, dass er so wird.
Ja, wobei ich das schon sehr kritisch sehe, weil wenn ich andere Menschen mit meinen Handlungen als Ergebnis dieses Glaubens oder dieser Weltanschauung verletze, dann finde ich, geht das über die Grenzen hinaus, ja, weil im Endeffekt muss man dann halt schon an sich arbeiten und ich meine, wenn man andere verletzt, dafür habe ich halt wirklich wenig Verständnis, weil ich dann zurückgehe zum, was einfach ein guter Mensch ist und ich finde selbst, ja, also das ist einfach in der Religion mit drin und egal, selbst wenn man sagt, ich gehe gar nicht in die Kirche, sollte man aber dann philosophisch gesehen das Verständnis haben, ja. Und wir alle wissen es ja eigentlich, ja, das ist so dieses Bauchgefühl, wovon ich am Anfang sprach, wo immer das herkommt, ja. Eigentlich weiß man es, ne? Sogar kleine Kinder wissen es meistens, ja, die schauen einen dann an so und wissen schon, ah, das soll, hat, ja, Papa hat schon gesagt, das soll ich nicht machen oder Mama oder so, ja.
Okay, also, ja, aber manchmal wundere ich mich auch, ob ich mit meinem Podcast Leute verletze, indem ich einfach solche krasse liberale Meinungen habe, wie, sag mal, ich bin katholisch, aber ich bin total pro Abtreibung. Ich glaube, jede Frau hat das eigene Recht, es zu wählen. Ich bin extrem liberal in vielen Bedingungen, wenn es um Drogen geht, wenn es um Sex geht. Polyamorie finde ich einfach ein total interessantes Thema, das ich ausprobieren möchte. Sex vor der Ehe, Sex während der Ehe, solange der Ehepartner in so ein Swingerparty oder so, wenn du verheiratet bist und beide Partner stimmen dem überein, ist es für mich absolut total okay. Und ich glaube, dass ich dadurch mit meiner Aussage auch manchmal Leute verletze, die jetzt wirklich so ultrakonservativ sind. Aber dann denke ich mir halt, sorry, ich kann auch nicht irgendwie, es ist halt meine Meinung. Und wenn ich verletze vielleicht mal jemanden und es tut mir auch leid, wenn ich da jemanden persönlich verletze, aber trotzdem ist es meine Meinung und ich würde meine Meinung auch trotzdem so weiter verbreiten.
Ja, ich denke, das ist auch wichtig. Ich meine, das sagt man doch auch so, ne, wenn man für nichts steht, ja, steht man für gar nichts, ja, wer ist man dann, wer ist Klaus?
Genau.
Ja, und wenn man so, wie diese Fahne im Wind, ja, das ist also auch nichts, man muss schon zu etwas stehen und es dann irgendwie begründen können, und ich meine mit Verletzen vielleicht auch mehr so wirklich schade, ja, körperlich verletze, verhaue, trete, töte, ja, dann ist es irgendwie nochmal eine andere Ebene, wo ich dann kein Verständnis zeigen kann. Das darf eigentlich nicht sein, ja. Also, dass man einfach aufgrund eigener Erfahrungen oder Ansichten so aggressiv reagiert.
Wie wir vorhin gesagt haben, die ultrakonservativen Evangelikalen, die Bürgerkrieg wollen, die Todesstrafe wollen und die Krieg im Irak wollen, das ist dann einfach eine Nummer heftiger, gell?
Ja, es gibt auf jeden Fall so Versionen, bei denen ich dann zögere, zweifle, ja, und so sage, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt befürworten oder unterstützen kann, ja, weil ich dann denke, ja. Also es ist nicht immer so leicht. Und im Endeffekt, ja, mag ich da Michael Jackson auch, der den Mann im Spiegel zuerst anschaut, weil das ist der Typ, das ist die Person, die du jeden Tag siehst, ne, und für die du voll verantwortlich bist und da hast du auch gar keine Entschuldigung, ja.
So. Kannst du das Bild nochmal erklären, was du gemeint hast mit dem Spiegel? Das Man in the Mirror ist es, oder?
Ja, genau, weil er singt ja I'm looking at the man in the mirror, ja.
Ja.
I'm asking if, ja, how to change my ways oder so ähnlich, ja. Und ich denke, das ist wirklich wichtig, dass man bei sich selber anfängt, ja, dass man, das ist ja auch dieses, was wir im Deutschen sagen, kannst du dein eigenes Spiegelbild ertragen? Bist du stolz auf wen du siehst, ja, wenn du in den Spiegel schaust? Und ich denke, das ist auch eine gute Form zu leben, ja. Die Person, die du ansiehst im Spiegel, ist das eine Person, hinter der du stehen kannst, ja? Eine Person, die Sachen macht, die dir wichtig sind, so.
Ich hab so eine krasse Übung, die habe ich mal eine Zeit lang gemacht, Zeit eigentlich gar nicht mehr, aber früher habe ich halt sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht und oft ging es darum, wie kann man glücklicher, positiver werden, mehr Selbstliebe an den Tag legen. Mhm. Und eine Übung war wirklich, dass du jeden Tag, wenn du aufstehst, und du gehst halt sofort am Anfang ins Bad, keine Ahnung, wäschst deine Zähne, gehst aufs Klo, wenn du am Spiegel vorbeiläufst, dass du lachst und so einen Handkuss in den Spiegel machst und dann so, hey, ich liebe dich, in den Spiegel rein.
Ah, ja.
Total komisch.
Nee, das habe ich auch schon gehört, aber.
Ultra komisch, wenn das das erste Mal, also Leute, wenn ihr zuhört, probiert es einfach mal aus, einfach nur so einen Handkuss in den Spiegel oder wenn es einfach dunkel ist, ins Schwarz, ins, aufs Fenster raus, das Spiegel ja auch schon ein bisschen, dann sehen es deine Nachbarn auch noch. Es ist einfach schon, es ist schon eine geile Übung, wenn du das regelmäßig machst. Das kannst du nicht machen, ohne nicht zu lachen, dabei nicht zu schmunzeln mindestens.
Ja, aber es ist was Wahres dran, wie du sagst, ne?
Ja, und so, da gibt es jetzt auch wissenschaftliche Berichte und Belege. Das war einmal die Amy Cuddley, eine Professorin in Harvard. Die hat das wissenschaftlich belegt, dass wenn du deine Körperhaltung veränderst, dass sich dadurch dein Körper verändert, speziell die chemische Zusammensetzung und die Ausschüttung von Hormonen, also Dopamine, wenn, glaube ich, erhöht, wenn du eine Power-Posing-Position machst und die Stress-Cortison wird, Cortisol oder Cortison wird erniedrigt, wenn du eine negative Haltung machst. Und da ging es darum, dass man Leute quasi getestet hat vor einem Bewerbungsgespräch. Die haben einmal, die eine Gruppe hat so eine Power-Pose gemacht, so Superman, Brust raus, gerade hingestellt. Und die andere hat sich so zusammengeknickt, zusammengefaltet, irgendwie Kopf nach unten gebeugt, krummer Rücken. Und dann haben sie diese Werte gemessen und es war wirklich, dass die Leute, die Power-Pose gemacht haben, wirklich im Körper einen anderen Hormonhaushalt hatten, aber auch im Bewerbungsgespräch, das danach war, besser abgeschnitten haben bei den Prüfern, bei den Bewerbern. Irgendwie waren sie intelligenter, besser für einen Job qualifiziert, einfach nur, weil sie einen Power-Pose gemacht haben. Sonst war nichts unterschiedlich zwischen den Kandidaten.
Ja, und ich denke, das macht auch Sinn. Das ist auch so ein bisschen wie self-fulfilling prophecy, ja?
Genau,
ja. Dass du im Endeffekt wirklich so an das glaubst. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du wirklich hinter dem stehst, woran du glaubst, ja? Und im Endeffekt kann ich nur wirklich mich selbst voll kontrollieren und wirklich einen totalen Einfluss haben, ja? Und
genau.
Und deswegen finde ich, das ist echt wichtig. Das ist eigentlich eine tolle Art, ja. Schau, oder hier wird auch oft gesagt, wenn du den Finger auf eine Person zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück.
Okay.
Auch eine interessante Überlegung, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, weil das stimmt eigentlich, daran denkt man gar nicht, ne? Da zeigen diese ganzen Finger zurück und so. Aha, ja, weil man oft doch auch so dieses sagt, dass viele Dinge, die man an anderen kritisiert, Dinge sind, die man selber macht, ja, oder die man selber auch fürchtet, ja, so keine Ahnung, ja. Gerade auch so in Beziehungen und Liebe, weil du ja auch das in deinem Thema hast, so, wenn man so unheimlich Angst hat, betrogen zu werden, stellt sich die Frage, ja, woher kommt die Idee, bist du ein Betrüger, ja, so,
diese Selbstreflexion
ist super interessant, finde ich, für alles im Leben, ja.
Ja. Das habe ich auch schon so oft gehört, wenn jemand zum Beispiel als Life-Coach anfängt und sich aufs Bereich Selbstbewusstsein, Confidence-Training spezialisiert, ist es echt häufig so, dass du das machst, weil dir das Thema extrem wichtig ist, weil du glaubst, du hattest eine Schwäche in dem Bereich.
Ja.
Und wenn du negativ über Leute redest, wenn du immer, wie du gemeint hast, Angst hast, dass sich jemand betrügt, dann kommt es auch irgendwo her, weil du einfach selber schon einen Hang hast, auch mal ein bisschen vielleicht jemanden ein bisschen zu hintergehen, habe ich so das Gefühl. Und das habe ich so oft gehört, dass das, und das ist auch begründet wissenschaftlich in NLP, das ist Neuro-Linguistic Programming, dass einfach dein Gehirn, deine Psyche macht einen riesen Unterschied, was du sagst. Es wird alles durch Filter gehen, es wird alles von deinem Gehirn quasi, von deinem Subconscious und deinem Conscious mit beeinflusst. Und ja, was du sagst, ist eine Reflexion deiner inneren Seelenspiegel. Und wie du andere Leute siehst, ist eine Reflexion, wie du die Welt siehst.
Und da ist der Spiegel wieder, ne? Der Seelenspiegel.
Der Spiegel.
Ist doch super interessant, ne? Finde ich aber auch. Ja.
Der Spiegel der Michael Jackson. Und da fällt mir der Xavier Naidoo noch an. Von dem hast du auch was erzählen wollen, gell?
Ja, genau. Ich hatte so darüber gelesen, dass er nun anscheinend an QAnon glaubt, was mich doch sehr überrascht hat, weil er sonst eigentlich so ein sehr liberaler Mensch ist und weltoffen und eigentlich auch sehr reflektiv ist. Und als ich das gelesen habe, hat mich das sehr überrascht.
Ja, das finde ich echt schade. Ich habe den so gemocht. Ich mag eigentlich seine Musik immer noch, aber es überrascht mich auch echt, dass der so ein konservativer Typ ist.
Ja, und ich meine, es ist überhaupt so, es zeigt wieder, wie beeinflussbar man ist, wenn man für nichts steht, ja, worüber wir ja auch gesprochen haben. Genauso, weil das finde ich auch so toll bei dir, du sagst, du bist dann manchmal traurig, weil manche deiner Freunde vielleicht so gar keinen Bezug zu Christentum mehr finden können. Und wofür stehen sie dann? Weil dann ist ja immer die Frage, wenn ich das ja weglasse, was ist dann die Alternative, ja? Woher ziehe ich dann meine positive Einstellung fürs Leben? Oder habe ich da nur ein großes Loch, ja? Und wenn ich ein großes Loch habe, dann können alle möglichen Leute mit allen möglichen komischen Ideen einen leichter beeinflussen, ja? Weil es ist ein Vakuum.
Ja, ja.
Und das ist, denke ich, gefährlich.
Ich bin jetzt noch ein bisschen am Überlegen, weil wenn irgendwie ist also so ein bisschen die Theorie, wenn dass sehr viele Gläubige auch ganz schön konservativ sind. Ich meine, der Xavier Naidoo ist ja einer der wenigen deutschen Sänger, der auch sehr gläubig ist. Mhm. Und weil du gerade gemeint hast, was ist, wenn man keinen Glauben hat? Viele Leute leben jetzt dadurch nicht unbedingt schlechter oder negativer, sondern die leben ja. Also fast andersrum, es gibt einfach viele Gläubige, die Glauben dann auch zum Negativen benutzen. Und da würde ich fast sagen, da gibt es so ein cooles Beispiel, wie geht es? Ein Messer kann man für was Gutes und was Negatives benutzen. Mhm. Und eigentlich genauso ist es mit dem Glauben. Es hängt wirklich, so hast du vorhin gesagt, und du als Mensch, wenn du denkst, dass andere Menschen dauernd betrügen, hast du wahrscheinlich selber ein paar Eigenschaften, die in diese Richtung gehen. Und wenn du als Mensch diese Eigenschaften hast, wirst du dann auch eher den Glauben benutzen. Also der Glaube ist genauso eine Reflexion deiner inneren Seele wie deine Musik, wie du andere Leute siehst, wenn ich alles in deinem Leben, ist der Glaube das Allergleiche, ist eine Reflexion, ist der innere Spiegel.
Ja, ganz genau. Und wenn ich Glaube sage, meine ich ein weites Feld, ja, ich meine jetzt nicht nur Religion, sondern Philosophie, andere Ideen, ja. Ich denke, es ist wichtig, dass man irgendetwas hat, ich sage immer im Englischen a higher being, was einen dazu bewegt, das Richtige zu tun im Endeffekt. Ja, es ist oft leichter, das Falsche zu tun und wie wir auch gesagt haben, Bauchgefühl und so, also wir wissen es eigentlich aber trotzdem, also braucht man, glaube ich, schon irgendetwas, woran man glaubt oder irgendjemanden, woran man glaubt, dass man wirklich ein guter Mensch sein kann. Das finde ich auch immer so interessant in philosophischen Texten, ja, so dieses, wie macht man das, dass man positiv, ein positiv fundiertes Leben hat im Endeffekt, ja, also wenn man so irgendwie, ich glaube, dass das und das aber sein muss, ja, wie deine drei Werte, die sind immer wieder ganz fantastisch, ja.
Genau, liebe dich selbst, liebe deinen Nächsten, liebe die Natur. Das ist ganz einfach, kann man sich so leicht merken. Und
ja, und das ist wunderbar.
Eine wunderbare Weg, wert sein Leben zu reisen.
Genau.
Ja. Was ich zum Beispiel bei Kindern sehr schön finde, wenn man, glaube ich, schon ein bisschen mit in der Kindheit, mit, wie sag man da, in die Kindheit mit reinbringt. Das heißt, bei meiner Tochter, wir haben immer früh zusammen, abends zusammen gebetet, sie hat viel Bibel angehört. Einfach so diese positiven Nachrichten wie Nächstenliebe, wie Jesus geht zum Zacharias, diese vielen lieben Geschichten, die es in der Bibel gibt. Ich denke, da kann man schon, jetzt vielleicht das Neue Testament mehr als das Alte Testament, sehr viele positiven Dinge deinem Kind mitgeben. Und ich glaube, es hat meine Tochter sehr geprägt. Ich würde auch sagen, es hat mich sehr geprägt, was ich in der Kindheit da gelernt habe, was ich von meinen Eltern mitgebracht habe.
Das finde ich auch ganz toll. Das habe ich auch so erlebt als Kind und das habe ich auch weitergegeben an meine Kinder, weil ich wirklich feste daran glaube, dass es bessere Menschen macht. Ja.
Genau.
Leute, die irgendwie positiv beeinflusst werden. Nicht mal unbedingt, es ist mehr wie wir im Englischen sagen, Exposure. Ja, wir wollen sie gar nicht unbedingt beeinflussen, aber ihnen wenigstens diesen Weg zeigen, ja. So, dass sie diese Option haben, schau mal, da gibt es das und das habe ich dir schon gezeigt, als du ganz klein warst und das steckt dann irgendwie in den Knochen drin und dann können sie immer noch selber entscheiden, aber ich habe das Gefühl, ich habe die wichtigsten Grundlagen gelegt als Elternteil, als Mutter.
Aber wenn man halt dann, wie manche von deinen Nachbarn in Texas aufwächst und so krasse negative Meinungen hört, wie der Gott ist böse, der bedroht dich, wenn du das nicht machst, kommst du in die Hölle, kommst du in die, bist du ein Sünder, wenn du den Glauben nicht verteidigst und das halt nur hörst von deinen Eltern, von Priestern, kann es sein, dass du jetzt im 21. Jahrhundert immer noch so eine alte, verstaubte Meinung hast, weil du einfach so ein Overexposure hattest und so ein Brainwashing in deiner Kindheit, in deiner Jugend, wenn du wirklich nur in diesen Gruppen warst, in einem kleinen Dorf, Ausländer sind schlecht, alles nur Weiße, Kuckucksklan, dann bist du einfach so in diesem Exposure drin, gell?
Ja, ich glaube, das Umfeld macht so viel aus und genau. Ich denke generell, alles, was ich durch Angst nur erreichen kann, kann nicht gut sein, ne? Wenn ich Angst benutzen muss, um zu einem Ergebnis zu kommen, dann ist das einfach nicht der richtige Weg, generell, finde ich.
Ja. Genau. Okay. Mhm. Zum Abschluss möchte ich noch einen kurzen Vers aus der Bibel vorlesen, den ich mir vorhin nachgeschaut habe zum Thema Verzeihung, weil ich das einfach so schön finde.
Oh, toll.
Es ist Matthäus 18, Vers 21. Da fragt Petrus den Herrn, wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es, wenn ich 7-mal mache? Und Jesus sprach zu ihm dann, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal sollst du verzeihen.
Das ist also wunderschön.
70-mal 7 ist 490,
ja, wenn man es genau wissen will. Ja, also es gibt den Nachbarn viele Chancen, ja, Verzeihung zu erhalten. Aber das ist wirklich wahr, ja, also es ist wichtig, ja.
Verzeihung ist wirklich, ja, das Wichtigste. Und wenn man das schafft, nicht nur die eine Backe hinzuhalten, sondern die anderen, sondern noch 94 Mal die Backe hinzuhalten oder 488 Mal.
Ja, ganz genau. Doch, das ist echt fantastisch. Das ist sehr schön. Ja.
Wenn man schon zweimal gemacht hat.
Ja.
Cool. Hast du denn noch irgendwelche abschließenden Worte, bevor wir die Episode beenden, Barbara?
Also vielen Dank nochmal für die Einladung, Klaus. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das war super interessant. Und ich denke, es ist echt einfach so wichtig, ja, dass wir zu Christentum immer noch stehen können, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, man ist alt und verstaubt, weil es eben wenn man im Lauf der Zeit bleibt, dann ist es einfach eine fantastische Sache, die die Welt besser macht.
Dankeschön. Ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel, einen moderneren Glauben zu, wie sagt man da, propagieren und Glauben fürs 21. Jahrhundert zu bringen, der einfach sehr Akzeptanz ist, basierend auf Akzeptanz, auf Verzeihung, was ich vorhin gemeint habe, und auf Liebe.
Ja, ich finde, das ist ein echt tolles Lebensmotto. Sehr inspirierend.
Dankeschön.
Ja.
Vielen Dank, Barbara.
Sehr gerne.
Und wenn ihr mehr über die Barbara kennenlernen möchtet, werde ich auf jeden Fall die Barbaras Website und Facebook verlinken. Barbara macht privaten Sprach- und Kulturunterricht. Das heißt, wenn ihr mal nach Texas geht und ein bisschen mehr über Texas lernen wollt und wenn ihr Firmen kennt, die sich in diesem Bereich engagieren, dann könnt ihr gerne die Barbara kontaktieren. Du gibst privaten Sprachunterricht, war das in Englisch, Französisch und Deutsch, oder? Die drei Sprachen.
Ja, das ist richtig. Ja, vielen Dank dafür, Klaus.
Super, dann ja, meldet euch gerne bei der Barbara. Schön, dann freut mich richtig, war echt cool, mit dir zu reden, zu plaudern und über die Unterschiede so zwischen Deutschland, Amerika und die Parallelen zwischen Texas und Bayern zu reden und ja, ein bisschen einen positiven Blick hoffentlich auf Glauben zu setzen im 21. Jahrhundert.
Ja, es war mir auch eine große Freude, mit dir zu sprechen heute, Klaus.
Super, mach's gut. Tschüss.
Du auch. Tschüss.
Und wenn euch allen die Episode auch so gut gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen oder wenn ihr einen Freund, Freundin habt, so jemand wie die Barbara, den gerne hören möchtet bei Fakte Schuld, dann bitte meldet euch doch und dann werde ich die Person auch als Gast einladen. Vielen Dank fürs Zuhören.